Es ist bei uns immer die Kombination aus dem Naturerlebnis, auch aus der Kultur, Kulturlandschaft, Bewegungsformen, die die Berge mit sich bringen. Aber dann natürlich die Verpflegung dazu. Und da geht es jetzt nicht nur um Ernährung, sondern es geht tatsächlich auch um Genuss. Wenn die verschiedenen Alpen ihren Käse produzieren und der dann aufgrund von Lage, Zusammensetzung, Futter, Gras auch unterschiedliche Geschmäcker oft hervorbringt, dann ist das für jemanden, der einen feinen, sensiblen Gaumen hat, natürlich ein Hochgenuss, auch diese Unterschiedlichkeiten erfahren zu können.
Herzlich willkommen bei Food Fact. Heute unter dem Motto Food Fact on Holiday. Denn was ist die schönste Zeit des Jahres? Für viele der Urlaub. Und egal, wie wir ihn verbringen, gegessen wird immer. Ja, und manche machen sogar Urlaub, nur um zu essen. Und damit stellt sich für mich die Frage, wie sehr ist Kulinarik heute ein echter Reisegrund? Und wie positioniert sich der Tourismus dahinter? Eine Region, die davon besonders stark lebt, ist das österreichische Bundesland Vorarlberg. Genau darüber spreche ich heute mit zwei Gästen. Renate Preuß, Autorin, Kunst- und Kulturhistorikerin, die sich intensiv mit dem kulinarischen Erbe Vorarlbergs beschäftigt hat. Und Christian Schützinger, Geschäftsführer von Vorarlberg Tourismus, der Organisation, die das Ländle nach außen vermarktet und die sich für seine Positionierung sorgt. Los geht's mit einem Gespräch über Genuss, Herkunft und die Kunst, das Thema Kulinarik mit dem Reisen in Einklang zu bringen. Liebe Renate, lieber Christian, schön, dass ihr da seid. Vorarlberg, da denken ja viele erstmal an Berge, an Seen, an Wanderwege. Ich will aber heute da ansetzen, wo es kulinarisch wird. Und da muss ich gleich mal vielleicht so eine kleine persönliche Geschichte vorausschicken, denn ich war ja früher bei der Österreich-Werbung, der Tourismusagentur. Und da war Vorarlberg für mich, wenn es um Gastfreundschaft, um Kulinarik ging, da war das für mich immer so eine Top Urlaubsdestination, wo man auch wirklich gerne hingefahren ist. Und deswegen freut es mich heute besonders, dass ihr heute da seid. Und ja, vielleicht an dich, Christian, mal die erste Frage. Wenn du so auf die letzten 10 Jahre zurückblickst, wie hat sich denn der Tourismus in diesem österreichischen Bundesland Vorarlberg in den letzten 10 Jahren verändert? Und wofür steht denn die Region heute?
Also zum einen vielen Dank für die Einladung. Vorarlberg hat sich über die letzten 10 Jahre zum einen quantitativ recht gut entwickelt, wobei wir jetzt keine Riesendestination sind, oder wir machen im Jahr knapp 9 Millionen Übernachtungen verteilt, aber auf das gesamte Jahr. Und was uns natürlich die letzten Jahre schon begleitet hat, ist die Veränderung auch der Reisegewohnheiten. Also die Gäste, die zu uns kommen, verändern dann immer wieder auch ihre Bedürfnisse, ihre Erwartungshaltungen. Und die Frage ist immer ein wenig, können wir als Gastgeberregion mit diesen Veränderungen der Erwartungen auch gut umgehen? Wobei wir so einen Grundsatz pflegen, oder? Also wir würden gerne den Tourismus anbieten und auch Gastgeber für die Gäste sein, die auch mit uns was anfangen können. Also die Authentizität spielt bei uns eine sehr große Rolle, weil wir halt davon überzeugt sind, dass Gastgeber auch gerne ihre Rolle erfüllen, und das tun sie, wenn sie halt selbst die Dinge machen können, für die sie auch selbst stehen, dann führt das auch meistens zu guten Gasterlebnissen und dann oftmals eben zu Stammgästebindungen, wieder besuchen. Und das ist über die letzten Jahre sehr gut gelungen.
Ja, das glaube ich. Also das kann ich auch nur wirklich bestätigen. Renate, wenn du auf den kulinarischen Teil schaust, gibt es da sowas wie einen roten Faden, der sich historisch durch die Vorarlberger Kulinarik zieht? Das, was sozusagen vielleicht bis heute das Bundesland prägt?
Ja, diesen Faden gibt es natürlich, der ist schon naturräumlich bedingt, dass sich über die Jahrzehnte und Jahrhunderte der Umgang mit den Ressourcen, die landschaftlich geprägt sind, was da wächst und was da angebaut wird, dass sich das verändert hat, liegt in der Natur der Sache. Aber natürlich ist die Milchwirtschaft wesentlich prägend für viele Regionen Vorarlbergs. Es ist der Maisanbau, wetterbedingt im Rheintal, Föhnlage zieht sich durch, ja. Also Getreide kann man aus den alten Rezepten herauslesen, dass das eine wichtige Rolle gespielt hat. Und Fleisch natürlich auch, und was in den Wäldern bei uns vorkommt, die Beeren, ja, die Pilze, das hat sowohl die Getränke wie die Esskultur geprägt. Aber das ändert sich über die Zeit. Das war Most, Schnaps bis hin zu Fruchtsäften, ja, also süßer Most. Da muss man dann genauer hinschauen, wie sich diese Voraussetzungen, die gegeben sind, mit der Zeit im Umgang mit diesen Ressourcen verändern, wie der Mensch, wie die Beziehungen, Handelsbeziehungen, Migrationsbewegungen mit einfließen in die Voraussetzungen, was dann letztlich auf den Teller kommt.
Renate, du hast jetzt natürlich ziemlich viele Lebensmittel genannt. Was ich jetzt vermisst habe, war der Käse. Wie schaut es denn da aus?
Wenn ich von Milchwirtschaft spreche, dann meine ich natürlich alles, was an der Wertschöpfungskette Milch auch produziert wurde. Und da ist der Käse, beginnend mit dem Sauerkäse. Sauerkäse ist ein Urkäse aus der Magermilch, weil man eben aus der abgerahmten Milch, dem Fett, hat man Butter gemacht. Und die Butter war wichtiger bis ins 15., 16. Jahrhundert. Und dann erst kommt die Fettsennerei. Und das ist natürlich unser Berg- und unser Alpkäse. Und das sind, ich würde mal sagen, Ikonen unserer Esskultur. Und da gibt's dann so viele Varianten, je nachdem, was an Wissen in diese Tätigkeit einfließt, an Erfahrung, entstehen unterschiedliche Produkte. Andere Ursachen, andere Wirkung.
Würdest du sagen, da ist viel davon historisch gewachsen oder ist da auch einiges erst später dazu erzählt worden oder vielleicht sogar dazu erfunden worden?
Also alles, was produziert wird, unterliegt einem Wandel. Es ändern sich Gerätschaften, es ändern sich die Futtermittel, es ändern sich die Rassen der Tiere. Ja? Also unterschiedlich, ob eine Kuh viel Milch gibt, fetthaltigere Milch gibt oder wenig, das verändert natürlich auch das Produkt. Und mit der Zeit hat natürlich auch die Art und Weise, wie man Milch zum Gerinnen bringt, sich verändert. Heute haben wir Kulturen, die das Gerinnungsmittel ausmachen und früher waren das natürliche Dinge, die die Milch zum Gerinnen brachten. Wir haben im Arlberggebiet heute noch eine Gegend, die heißt Kresseboden und dort wuchs eben Kresse und Kresse war ein natürliches Gerinnungsmittel. Wenn man Milch Kresse beigab, und das hat sich vielleicht in Sommerzuber, ist das irgendwie reingekommen, zufällig, dann hatten wir es mit einer Brechung der Milch zu tun.
Und warum macht man das nicht mehr? Weil das ist doch eigentlich schade, oder? Weil ich meine, das wäre ja ein natürlicher Prozess.
Ja, das ist natürlich sehr aufwendig und sehr wetterabhängig, verlangt von der Person, die das macht, genaueste Beobachtung, sinnliche Beobachtung. Die kann sich auf Messgeräte verlassen. Die reagiert, ob es jetzt feuchter ist draußen, kälter oder wärmer. Das sind Dinge, die größte Sorgfalt voraussetzen. Und der Franz Michael Felder, ein wichtiger Autor in der Vorarlberger, in der Bregenzer Wälder Geschichte, der hat einmal gesagt, dass der Zen sozusagen ein Alleskönner ist, ja. Und heute hat man natürlich Gerätschaften und kann sich sehr verlassen auf diese Dinge, dass das auch gelingt. Früher musste man riskieren, dass eben ein Käse auch misslungen ist. Ja.
Man kann ja auch als Urlaubsgast selbst in Vorarlberg Käse machen. Und das bringt mich zur Frage so ein Stück weit an Christian. Wie stark ist denn die Kulinarik heute ein bewusst gesetzter Reisegrund? Wie viel ist denn da vielleicht tatsächlich der Haupteffekt oder ist es einfach nur ein angenehmer Nebeneffekt zum Berg oder zum Naturerlebnis?
Na, Nebeneffekt würde ich es nicht bezeichnen, oder? Also das Motiv Kulinarik ist für die Urlauber bei uns in Vorarlberg ein ganz wichtiges, wobei es nicht unbedingt das reiseauslösende Motiv ist. Es ist bei uns immer die Kombination aus dem Naturerlebnis, auch aus der Kulturlandschaft, oftmals eben auch dann die Landwirtschaft, die damit verbunden ist, Bewegungsformen, die Berge mit sich bringen, wie Wandern oder auch Radfahren, aber dann natürlich die Verpflegung dazu. Und da geht es jetzt nicht nur um Ernährung, sondern es geht tatsächlich auch um Genuss. Und diese regionalen Feinheiten, die Renate jetzt kurz angesprochen hat, oder wenn die verschiedenen Alpen ihren Käse produzieren und der dann aufgrund von Lage, Zusammensetzung, Futter, Gras auch unterschiedliche Geschmäcker oft hervorbringt, dann ist das für jemanden, der einen feinen, sensiblen Gaumen hat, natürlich ein Hochgenuss, auch diese Unterschiedlichkeiten erfahren zu können. Und insofern ist es ein ganz wichtiges Begleitmotiv bei den Urlaubsaufenthalten in Vorarlberg. Und das spüren wir auch bei den Gästebefragungen. Oder zum einen loben unsere Gäste die Qualität der Verpflegung in der Halbpension, in der Pension, also quasi im Hotelbetrieb, ohne dass das jetzt großartige Restaurantausformungen wären, oder? Sondern das ist sozusagen wie in der täglichen Versorgung eine sehr hohe Qualität. Und auf der anderen Seite aber durchaus Spitzengastronomie, die man dann auch eben in ausgezeichneten Sterne- und Hauben-Restaurants erleben kann. Und dann ist es natürlich schon für einen bestimmten Abend ein besonderes Erlebnis, dann auch einmal in so eine ausgezeichnete Gastronomie einkehren zu können. In Summe ist es für uns auch eine Profilierungsmöglichkeit oder und auch ein Stück weit eine Differenzierungsmöglichkeit zu anderen Regionen. Wie Renate ja schon angesprochen hat, ist das Thema der Ernährung ja sehr stark auch von den regionalen Entwicklungen, von den regionalen Bezügen geprägt. Und dann, wenn durch unsere klimatischen Bedingungen beispielsweise der Mais angebaut werden konnte, dann führt das eben auch dazu, dass die Maisverarbeitung zu bestimmten Speiseangeboten geführt hat. Und der Riebel ist also eine Besonderheit in Vorarlberg, die man halt aufgrund der Konstellation, Geografie, Höhenlage, aber auch Verarbeitungstechnik dann auch hervorgebracht werden kann. Und das unterscheidet uns dann auch zu anderen Regionen. Da will ich jetzt gar nicht von besser oder schlechter sprechen, das ist das nicht das Thema, sondern wir haben einfach eine eigene feine Note. Und die zu entdecken, diese Unterschiede auch zu erfahren, das ist für viele Besucher einfach attraktiv, das ist interessant.
Jetzt hast du den Mais genannt, den Käse, den haben wir schon kurz gestreift, aber trotzdem sehe ich ja in Tirol, in Südtirol, in der Schweiz ja ähnliche kulinarische Themen. Wo hebt sich denn da Vorarlberg konkret ab?
Es ist völlig richtig. Wir kennen natürlich Käse in der Alpenregion in verschiedensten Formen. Ob dann Schafmilch oder Kuhmilch oder Ziegenmilch, das sind dann schon andere Produkte. Aber ich glaube, wir heben uns dadurch ab, dass wir das Wissen unserer Altvorderen, nenne ich jetzt einmal, weiterziehen und beispielsweise gerade beim Sauerkäse. Sauerkäse aus Magermilch gemacht ist in ganz Österreich bekannt, aber er heißt überall anders. Im Tirol ist der Graukäse, bei uns ist es der Surerkäse, dann in der Schweiz ist es der Bloderkäse. Also
in Deutschland der Harzer. Oder?
Und in der Steirerkäse und die Unterschiede liegen in der Verarbeitung. Wie heiß mache ich die Milch? Also der Steirerkäse wird weit höher erhitzt und ist dann ein viel dichterer Käse ohne weißen Kern. Und unser Sauerkäse, der hat eine Speckschicht und einen weißen Kern. Und da ist ganz wichtig, wie heiß ist die Milch? Die 38 Grad, die 40 Grad. Und das macht dann den feinkörnigeren oder den grobkörnigeren, den speckigeren oder eben den weißeren Sauerkäse. Und das sind dann die Unterschiede.
Aber gibt's kulinarisch was, was wirklich nur Vorarlberg kann und sonst niemand?
Also was ich beobachte, ist, dass der Reiskäse, also wir sind ja wieder beim Käse, aber der Reiskäse ist etwas, was sich in Vorarlberg vor allem erhalten hat und hier auch ein neuer Trend ist. Warum? Weil es ein Magerkäse auch ist, also sehr bekömmlich und gleichzeitig sehr würzig. Das heißt, für unsere Nationalspeise Käsknöpfle ist das, wo man heute eben bekömmlicher, nicht so üppig die Käsknöpfle essen wollen, ist das eine wunderbare Kombination mit dem Fettkäse. Und da ist Reiskäse, der Vorarlberger Reiskäse, was ganz Besonderes.
Wir werden ja oftmals auch mit den Kässpätzle in Verbindung gebracht, oder? Die in der Verbindung mit Käse und eben den Spätzle schon auch als eine Spezialität Vorarlbergs gelten. Es ist dann die Maisverarbeitung zum Riebel, die auch den Vorarlbergern sehr intensiv zugeschrieben wird. Und dann haben wir, glaube ich, beim Obst und Obstbrand auch noch eine Besonderheit. Zum einen der Subierer, also die Saubirne, die quasi als Obst eher schwer genießbar ist oder aus Frucht schwer genießbar ist und dann verarbeitet wird, gebrannt wird und auch einen sehr Vorarlberg-typischen Schnaps mit sich bringt. Und die Kirsche, da kann Trinate auch noch mehr dazu sagen, oder Kirschen im Rheintal, im Oberland, Kirschblütezeit im Frühjahr ist immer optisch ein totales Highlight, aber auch eben den Kirschbrand daraus zu machen, ist tatsächlich ebenfalls, was den Vorarlbergern oftmals zugeschrieben wird.
Ja, also die Edelbrandkultur, die ist auf einem sehr hohen Niveau. Und da hat sich das Wissen sehr gut tradiert. Und neuerdings wird vermehrt wieder mit alten Obstsorten gebrannt. Also der Christian hat es erwähnt, der Subierer, die Saubirne. Warum? Weil man diese roh, schwer verzehrbare Birne den Sauen verfüttert hat, eine Zeit lang.
Also den Schweinen.
Den Schweinen, ja. Saubirne, Subierer im Dialekt, ja. Also da gibt es aber jetzt Wildpflaumen, Schnäpse, gebrannte. Also aus überhaupt, dass alte Obstsorten wieder aufblühen, indem man denn die Pflanzung von Hochstämmen zum Beispiel kommunal wieder unterstützt. Das ist etwas, was natürlich noch mehr Eigenpotenzial in diesen Dingen erwarten lässt. Die Hochstämme brauchen bekanntlich sehr lange, bis sie das erste Mal tragen. Dafür dann aber so lange, wie ein Bauer lebt, ganz sicher. Ja.
Ihr skizziert ja hier ein sehr traditionelles Bild von Kulinarik. Ich frage mich, du hast ja vorhin erwähnt, Renate, dass sich die Produktionen der Lebensmittel auch weiterentwickeln. Inwiefern bekommen denn die Gäste tatsächlich das, was sie erwarten, wenn sie ankommen? Also mir fällt jetzt zum Beispiel ein, ne, eine Milchproduktion ist ja eigentlich sehr hygienisch, Stahltanks. Da steht ja jetzt nicht mehr der Senner oder die Sennerin und zaubert die Kresse in die Milch hinein und beobachtet dann idyllisch, wie das dann so langsam zu Käse zerfällt. Also gibt's da einen Gap? Kriegen die Gäste das, was sie erwarten, würdet ihr sagen, in Vorarlberg? Oder sind da auch enttäuschte Gesichter und die sagen, nee, also das habe ich mir eigentlich ganz anders vorgestellt?
Also wenn ein Gast neugierig ist, dann fragt er natürlich nach und erlebt Geschichte einer Kultur, eines Landes über das, was das Essen erzählt. Und in der Erwartungshaltung ist die regionale Küche ist bei uns, also die Kooperation von Gastronomie und Landwirtschaft, gerade in der sehr gehobenen Küche, ausgezeichnet, wie die sich miteinander verbinden. Und da gibt es natürlich vieles, was die Leute neu entdecken können. Mhm. Ja, wie beispielsweise die Grünpflücke. Ja, also das sind Haltungen. Wenn Sie sagen, wir sind sehr traditionell, wir sind sehr innovativ, was der Einsatz von neuen Ideen, neuen Konzepten anlangt. Aber was die Haltung, der Umgang, die Sorgfalt, Zero Waste, zum Beispiel, ja, dass man einen Gemüsebauer alles verwertet, einen Gemüsebauer wohlgemerkt, der eben, wenn grüne Tomaten überbleiben, sie werden nicht mehr reif, ja, das Wetter ist einfach ab September nichts mehr, dann macht er, das nennt man Grünpflücke, aus diesen unreifen Tomaten eine Salsa oder irgendein konserviertes Produkt. Und das ist eine uralte Technik. Ja? Also wir kennen das vom Verjus in Frankreich. Ja? Der Verjus ist auch aus unreifen Früchten gemacht. Das ist unreife Trauben, machen dieses Würzmittel. Ja. Und bei uns, wenn ich die alten Rezepte studiere, hat es das genauso gegeben. Das war ein Würzmittel gemacht, nicht aus Trauben bei uns. Wir sind kein Weinland, aber aus unreifen Äpfeln, aus unreifen Stachelbeeren. Und diese Dinge finde ich sehr innovativ und entspricht auch den neuen Erwartungen in der Esskultur, nämlich das Saure ist nicht mehr so begehrt. Und diese Produkte, wie eben ein Verjus, die haben eine sehr milde Säure. So kann man neuen Erwartungen begegnen.
Stefan, darf ich kurz hängen. Also diese Frage auch der Erlebbarkeit, oder? Also Renate hat jetzt gerade geschildert, wie auch Köche und Produzenten sehr eng miteinander auch auf sich verändernde Umstände eingehen, reagieren. Wir zeichnen da übrigens auch immer mit Initiativen mit Innovationspreisen aus, weil es eben so wichtig ist, auch die Weiterentwicklung zu unterstützen. Gleichzeitig bieten aber diese sowohl die Landwirte auf der Alp, bei der Alpwirtschaft, als auch Köche sozusagen in ihrer Freizeit unter Anführungszeichen Zugang an, auch zur Lebensmittelproduktion beziehungsweise auch dann zur Verarbeitung. In der Landwirtschaft ist die Alpwirtschaft dabei spielt eine ganz wichtige Rolle, weil die findet normal statt. Das heißt, die Kühe werden im Frühjahr hochgetrieben und die Milch, die dann auf den verschiedenen Höhenlagen gemolken wird, die wird auch zu großen Teilen dort verarbeitet. Das ist ein großer Unterschied zu anderen alpinen Regionen, wo oft die Milch dann einfach ins Tal geschickt wird, vermengt wird mit allen anderen Alpgebieten und dann seine Einheitsmilch gemacht wird. Aber diese kleinregionale auch Verarbeitung der Milch führt dazu, dass sie halt dann auf 1400 Meter oben beim Wandern an einer Alp vorbeikommen und dabei sein können, wie Käse gemacht wird. Also das ist dann aber keine Showkäserei. Auch das ist gut möglich. Das ist dann planbar und dann kann man sich dann auch zeitlich arrangieren. Aber by the way, also on the way, kommen Sie da einfach auch als Wanderer, als Berggeher bei der Käseproduktion mit vorbei. Und wir haben Köche, die sich mit den Gästen in ihren Restaurants, aber auch in den Hotels beschäftigen und mit ihnen vor die Haustür gehen, in den Wald gehen, Kräuter sammeln, Pilze sammeln, mit ihnen durchgehen, was für Möglichkeiten sich daraus ergeben können und dann durchaus mit ihnen in die Küche zurückkehren und dort verarbeiten, verkochen. Ich habe vor kurzem Thorsten Probost getroffen bei einer Wanderführerausbildung. Er machte die Wanderführerausbildung und Thorsten ist einer der Spitzenköche in Vorarlberg, war Koch des Jahres. Und er sagt, ja, weißt du, ich möchte einfach mit der Gruppe an Personen, die Interesse haben an dem, was ich mache und was auch die Natur hervorbringen kann, mit denen geführt in die verschiedenen Teile Vorarlbergs auch Ausflüge unternehmen, also Wanderausflüge unternehmen, um aber dann eben diese Entdeckungen Wald und Wiese zu machen und sie dann zurück in die Küche zu bringen. Und da meine ich, das ist schon ein sehr auch unmittelbares Erleben von der Könnerschaft, die sich in der Landwirtschaft genauso wie hinter der Kochkunst verbirgt, aber auch den Ressourcen, den Möglichkeiten, die Natur uns bietet.
Wenn wir ein Beispiel mit dieser kleinen Hütte nehmen, die den Käse nebenbei produziert, also kleines Handwerk, wie schwer ist es denn, so ein kleines Handwerk und so ein altes Können am Leben zu erhalten, wenn zum Beispiel der wirtschaftliche Druck steigt? Wo droht denn auch vielleicht Wissen verloren zu gehen?
Das ist schon eine Herausforderung, aber das liegt eben an wenigen, die das noch Gewusste in der Jetztzeit weitergeben. Da ist der Anton Moosbrucker, Sutterlütti. Anton macht Käse, der auf dem Maisäß Rehenberg an wirklich junge Menschen diese alte Methode des Käsemachens weitergibt. Und nachdem er ein wirklicher Kenner ist, im Käse machen, auch in der weiteren Behandlung. Mittlerweile geht er schon auf Alter von 36 Monaten und bis zu 52 Monaten, wie wir es eigentlich aus dem südlichen Alpenraum auch kennen, dass man Käse reifer und älter werden lässt. Auch da experimentiert, da ist Entdeckergeist da. Und solche Menschen, die gibt es jetzt nicht in großer Zahl, aber das, was sie machen, er hält sich auf einer Nebenschiene und sichert, wie ich meine, so die Möglichkeiten, das weiter zu entwickeln.
Ich glaube, es ist auch eine Frage auch der Gesellschaft und der Einstellung, der Haltung der Gesellschaft, welche Bedeutung hat uns die Landwirtschaft und auch die Alpwirtschaft. Also es ist eine wirtschaftliche Frage und der wirtschaftliche Druck ist auch in der Landwirtschaft sehr, sehr hoch. Aber es ist natürlich auch die Frage, was ist es uns als Gesellschaft auch wert, dass eben Unterstützung erfolgt, dass eben auch diese Arbeit in der Kulturlandschaft auch weiterhin gepflegt wird. Und die Tourismuswirtschaft kann da einen guten Beitrag leisten, weil sie zum einen Abnehmer sein kann von Produkten, auf der anderen Seite aber auch Landschaftsnutzer ist, mit Wegen, Wanderwegen, aber auch Skipisten und damit auch mit der Landwirtschaft in Verbindung steht und auch Erwerbsmöglichkeiten damit fördert und zugänglich macht, die vielleicht in anderen Regionen nicht möglich wären. Also dort, wo die Landwirtschaft oft auf sich alleine und auf den eigenen Ertrag angewiesen ist, dort kann es auch passieren, dass Abwanderungen passieren. Wir kennen das, es gibt ja im Alpenraum durchaus Gebiete, die nicht mehr besiedelt sind. Und ich finde es jetzt schon besonders interessant und auch zukunftsweisend, wenn es gelingt, diese landwirtschaftliche Bearbeitung gemeinsam auch mit der Tourismuswirtschaft, die sozusagen die jüngere Wirtschaftsform dazu ist, miteinander gut in Verbindung zu bringen und zu halten. Und das ermöglicht halt dann vielleicht auch ein besseres auch Überleben, sowohl für die Landwirtschaft als auch für die Tourismuswirtschaft.
Welche Rolle spielt ihr als Tourismusorganisation da, wenn es um Förderung oder Unterstützung geht? Was würdest du da sagen, Christian?
Also ich glaube, die Wahrnehmung von Tourismusorganisationen hat sich in den letzten 10 Jahren deutlich gewandelt. Wir arbeiten beispielsweise aktuell in unserer Tourismusstrategie unter dem Titel Orte und Räume für das gute Leben gestalten. Das ist eine Aussage, wenn man früher gedacht hätte und Kopf geschüttelt und gesagt, Moment, ihr seid doch Tourismus-Marketing-Menschen, ihr müsst doch Werbeslogans produzieren. Das ist aktuell weniger die Herausforderung, sondern es geht vielmehr darum, auch zu verstehen, dass die Tourismuswirtschaft eingebettet ist in einem Lebensraum, der verbunden ist mit der Bevölkerung und auch mit der Natur. Und dieses Vermitteln zwischen diesen verschiedenen Interessensgruppen ist inzwischen eine der zentralen Aufgaben von Tourismusorganisationen geworden. Wir haben uns immer als Netzwerkorganisation verstanden. Das war für uns immer klar, also Verbindungen zu halten zu verschiedenen Stakeholdergruppen, wie man so schön sagt, oder auch Anbietern, gehört quasi zur Grundlage dazu. Aber dieses jetzt deutlichere Bewusstmachen und Verstehen, dass wir auch außerhalb der Tourismuswirtschaft die enge Verbindungen halten müssen und sie auch pflegen müssen und uns auch dafür einsetzen, dass wir miteinander uns entwickeln können, ist inzwischen eine Kernaufgabe geworden und bildet sich halt dann auch in solchen Strategiepapieren ab.
Das ganze Netzwerk steht und fällt mit einem Faktor, den man kaum oder nur sehr wenig aktuell kontrollieren kann, nämlich mit dem Klima. Und ich frage mich da ganz konkret, ich denke jetzt an die leckeren Käsknöpfle, esse ich die dann auch noch auf der Alm, wenn es 35 Grad hat? Wie verändert denn der Klimawandel dieses klassische Almerlebnis, das für Vorarlberg so prägend ist? Was wäre denn da deine Einschätzung?
Ich glaube, dass es Möglichkeiten gibt, damit umzugehen und auch davon profitieren zu können und auf der anderen Seite aber auch Veränderungen, die uns auch schmerzhaft betreffen werden. Durch den Klimawandel werden sich wahrscheinlich auch die Reifezeiten verändern oder die Saisonalität verschiebt sich. Es werden manche Pflanzen früher zu treiben beginnen, damit werden sich Erntepunkte wahrscheinlich verschieben und damit auch wiederum die Arbeit sich verändern. Das wird ein Stück weit auch sozusagen eine Herausforderung sein, an diesen von vorher schon auch von der Renate angesprochenen Innovationsgeist sein. Veränderung hat immer stattgefunden und jetzt findet auch Veränderung statt. Und wie können wir damit produktiv umgehen, ist eine Challenge, ist eine Herausforderung. Aber das sollte sozusagen ein wenig auch der Appell an unsere Tugenden sein. Vorarlberg hat sich ja auch immer damit geschmückt, dass sie eben mit auch wirklich schwierigen Umständen gut umgehen kann. Also mir war eben da von der Lebenskunst in Vorarlberg und das wird sich jetzt auch wieder unter Beweis stellen müssen. Aber es wird Veränderungen geben, es wird nicht einfach gleich bleiben, wie es bisher war.
Ich würde das auch als Chance sehen wollen, die Klimaveränderung. Dass nämlich plötzlich neue Pflanzen bei uns wachsen und dass die Milchwirtschaft sich tatsächlich vielleicht dorthin verlagert, wo sie eigentlich am besten hingehört, nämlich in die Berglagen, in die höheren Lagen. Und dass wir in den Tallagen den Gemüsebau, den Anbau auf fruchtbaren Böden forcieren, das entspräche neueren Essgewohnheiten, nämlich mehr Gemüse zu essen und weniger Fleisch und ist eine bessere Bodennutzung. Und da kämen natürlich dann auch eine Unzahl an neuen Früchten und Möglichkeiten dazu, die dann in wärmerem Klima auch bei uns wachsen würden. Ja.
Das heißt, du denkst, die Vorarlberger und Vorarlbergerinnen werden nicht über die Qualität des Bergkäses jammern, so wie das gerade die Italiener tun mit Parmesan, weil sie sagen, die Milch wird immer schlechter und die Qualität der Milch geht runter und damit ist der Parmesan in Gefahr. Beim Bergkäse siehst du das nicht.
Wenn wir nicht nur auf Turbokühe setzen, sondern auf geländegängige, gut den Bergvoraussetzungen angepasste Kühe, dann werden wir weiterhin hervorragenden Bergkäse produzieren, Alpkäse und in den Talsennereien den Bergkäse.
Das bringt mich aber auf eine spannende nächste Frage, denn ich habe beobachtet, historisch war ja die Vorarlberger Küche immer eine Küche der Knappheit. Also man kocht mit dem, was da war, hat nichts weggeworfen. Was kann man denn aus diesem Erbe, aus dem Gedanken dieser Verfügbarkeit, der Knappheit für die Klimafrage von heute lernen? Also muss ich jetzt auf die Bergsteigerkuh setzen zum Beispiel? Oder darf ich jetzt keine Großproduktionen mehr machen, weil die Rohware nicht mehr verfügbar ist? Wie würdest du das sehen, Renate?
Das würde ich eher so sehen, dass man eben nicht nur die Milch, nicht nur auf die Milch setzt bei einer Kuh und den Käse, sondern auch auf das Fleisch, sondern dass man eben alle Teile verwendet. Zero Waste. Das ist etwas, was wir lernen können als Haltung. Und das ist ja also gerade beim Fleisch, ich denke an den Yogi, der wirklich wieder forciert, dass man alle Teile von einem Tier isst. Und das kann man aber nur dann, wenn das Tier gut gelebt hat und gut gefüttert ist und eben nicht industriell Massentierhaltung, Industrie ist. Weil dort mag ich nicht alles essen.
Nun, Zero Waste. Zero Waste heißt ja ein Stück weit auch, dass ich alte, überlieferte Methoden, überliefertes Wissen, vielleicht auch in moderner Form einsetzt. Also zum Beispiel einmachen, fermentieren, haltbar machen, oder?
Genau, ganz genau. Also dann, wenn man viel hat, wenn eine Fülle da ist, dass man die dann eben konservierend verwertet. Und das Fermentieren ist ja ein Trend, der eigentlich, ja, neben Kimchi und bei uns ursprünglich nur das Sauerkraut und die sauren Rüben, hat jetzt wirklich eine Breite bekommen, die faszinierend ist, ja, was man alles an Obst und Gemüse einwecken, fermentieren, an Vorrat halten kann.
Aber gibt es zum Beispiel touristische Betriebe oder Projekte in Vorarlberg, die zeigen, wie so eine klimafreundliche Kulinarik konkret gelingen kann? Gibt es das schon?
Beispielsweise Hirsch in Schwarzenberg, der eine tolle Partnerschaft mit einem Landwirt aus dem Rheintal pflegt und die gemeinsam ins Labor gehen und Lebensmittel und Kochkunst und Verarbeitungstechnik miteinander in Verbindung bringen. Im Experiment arbeiten, also tatsächlich neue Dinge hervorbringen, basierend auf eben alten Wissen und Fertigkeiten und damit sich ganz für die Zukunft ganz fit machen.
Und da fällt mir auch ein Beispiel im Klostertal ein. Beim Tobias Schöpf, wenn dort in den Keller gehst, es ist einfach paradiesisch, was sich da an Eingemachtem zeigt. Ja. Und er macht auch Kochkurse. Das ist auch ein Angebot, das wir in der Gastronomie vermehrt wahrnehmen, dass man eben nicht nur das Sammeln, wie jetzt mit dem Thorsten Probosch, sondern eben auch das Verwerten in der Küche. Ich war kürzlich in so einem Kochkurs. Da geht der Tobias am Morgen die Kräuter sammeln. Also das ist dann eine raumbezogene Könnerschaft, die er weitergibt an die Kochkursteilnehmerinnen. Das sind schon Dinge, die wieder altes Wissen neu, modern interpretieren.
Also ich sehe schon, wir müssen ganz viele Tipps von euch in die Shownotes packen, weil merken kann sich das keiner. Auf Instagram unter foodfakt-podcast könnt ihr das dann auch nachlesen. Und da werde ich kräftig die Werbetrommel rühren, weil das juckt mich ja richtig in den Fingern, da sofort hinzufahren und das alles zu probieren. Letztendlich geht es ja bei Essen auch immer darum, nicht nur um den Genuss, sondern auch um die Frage, gesund zu bleiben, länger zu leben. Neues Trendwort in den Medien, Longevity. Ist das bei euch im Tourismus angekommen? Ist das vielleicht auch jetzt für eine Käseregion oder eine Region, die auf sehr üppige Kulinarik setzt, ist es überhaupt machbar, zu sagen, ach, jetzt machen wir Käsespätzle leicht, ohne Fett und für das ewige Leben?
Longevity ist bei uns im Tourismus angekommen. Vielleicht weil wir selber schon ein wenig in dieser Generation uns befinden. Also ich habe großes Interesse daran, dass wir Freizeitgestaltung, Ernährung, kulinarischen Genuss auch mit einem Gesundheitsbewusstsein verbinden können. Wir haben auf der einen Seite immer die Bewegung in den Bergen als ein Grundbaustein oder auch für körperliches Wohlbefinden auch gerne angeboten, oder? Und dieses mental, aber auch körperlich fit zu sein, hat mit Bergen, frischer Luft, Bewegung in den Bergen sehr viel zu tun. Die Unterstützung durch die Ernährung spielt natürlich eine zunehmend wichtigere Rolle. Und wie Renate ja vorher schon gesagt hat, also der fettarme Zürcher Käse ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie du ein regionales Produkt verfeinern kannst in vielen, vielen Varianten und damit dazu einer guten Grundlage machen kannst, auch für eine fettarme Ernährung beispielsweise.
Aber wie macht man denn, dass das dieses Wort Longevity nicht so ein reiner Marketing-Gag wird oder ein Marketing-Etikett ist, so nach dem Motto Wellness 2.0? Wie kriegt man denn das hin als Region oder als Anbieter, dass das eine echte Substanz bekommt?
Also das ist natürlich eine Herausforderung, so wie das oftmals ist, wenn quasi Schlagwörter auftauchen, zu einer Modeerscheinung werden und dann einfach oftmals gedankenlos übernommen werden und dann schreibt man das halt auch auf seine Prospekte rauf. Um dem Ganzen mehr Substanz zu geben, braucht es auch einfach eine Auseinandersetzung, auch in dem Fall der Gastgebenden, mit diesen Entwicklungen. Verschiedenste Institutionen beschäftigen sich mit der Substanz dieser Entwicklung, die da sichtbar ist. Und ich würde da jetzt jedem empfehlen, sich zuerst einmal inhaltlich zu vertiefen und quasi sich auseinanderzusetzen, was dann dahinter alles auch Gesundheitsverständnis sich verbirgt, bevor man es dann groß in die Prospekte schreibt. Gesundheitsbewegungen sind wichtig, weil sie einfach auch auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren. Aber man muss natürlich auch die Verantwortung sehen, die dabei wahrzunehmen ist und die man dann auch entsprechend ausüben muss. Also die schnellen Sprüche, die verschwinden dann oftmals wieder sehr rasch. Aber wir sehen ja schon seit Jahrzehnten, dass die Berge, der alpine Raum, auch ein wesentlicher Teil für Wohlbefinden beitragen kann und dass natürlich jetzt auch das Verständnis für eine ausgewogene Ernährung präsenter ist, also in der breiten Öffentlichkeit, aber früher auch schon da war, ist ja jetzt keine neue Erfindung. Also mit dem behutsam umzugehen, das glaube ich, ist wichtig, weil sollte einfach nicht nur eine Werbebewegung sein, sondern sollte eine Grundhaltung sein bei einem Urlaubsaufenthalt in den Bergen.
Vielleicht muss man auch da nur einfach wieder ein Stück weit zurückschauen, denn früher ging es ja oft ums rechte Maß statt um den Überfluss und vielleicht ist ja genau da die eigentliche Longevity-Botschaft, Qualität und Maß statt Menge. Was meinst du, Renate?
Ja, ich würde in diesem Zusammenhang auf mehr Urteilsvermögen, dass man selbst entscheidet, was einem jetzt gut tut oder weniger gut tut, dass man da mehr in sich selbst hinein hört und weniger den Werbestrategien und Proteinshakes und was da jetzt alles an und immer recht kurzlebig und schnell sich ändernd empfohlen wird, sondern dass man da tatsächlich, es ist nicht einfach selbst und es ist auch nicht immer möglich in der Arbeitswelt, aber ich denke, dass da schon ein Potenzial da ist, dass man einfach auf das, was der Körper gern hat, vielleicht ein bisschen vorher aufhören, wenn man etwas ganz gern hat dann kann man eigentlich in die Richtung, da müssen wir uns weiter bewegen.
Stichwort, was der Körper ganz gern hat. Gibt es eigentlich auch Gäste, die nach Lila Kühn bei euch fragen? Ich glaube, diese Schokolade wird ja auch bei euch produziert, oder?
Ja, ja. Ist mir schon länger keiner mehr untergekommen.
Gut, also dann schauen wir mal, was die Zukunft bringt und schauen wir ein bisschen in die Glaskugel. Was glaubt ihr denn, welche Tradition wird denn in den nächsten 10 Jahren wichtiger oder welche wird vielleicht unwichtiger werden als Gegengewicht zu einer immer schnelleren Welt?
Also ich meine, dass eben dieser sparsame Umgang mit Lebensmitteln, das müssen wir, weil wir einfach viel zu viel produzieren, dass wir strategisch mehr darauf achten, ausgewogen zu produzieren und nicht nur in ein Segment. Das scheint mir sehr wichtig und in der Food-Entwicklung, wo ja KI mehr und mehr auch eine Rolle spielt, um eben diese Entwicklungszeiten zu verkürzen, da sieht man ja das Potenzial, dass man es beschleunigen könnte, diese Prozesse. Da würde ich sagen, weiterhin sich Zeit lassen in dieser Entwicklung von neuen Food-Innovationen. Ja. Sehr wohl machen, aber in den Gewohnheiten, wenn es ums Essen geht, sind die Leute eher langsam, dass sie sich anpassen an was Neues. Das dauert. Es geht nicht so schnell wie in der Mode, in der Kleidermode oder so. Beim Essen ist doch immer noch der Körper, der da mitspricht.
Es gibt ja so ein paar moderne gastronomische Konzepte, pflanzenbasiert natürlich, Berggastronomie, Erlebnis-Fine Dining. Was hält ihr denn da für Vorarlberg für zukunftsträchtig? Würdet ihr denn sagen, da liegen Chancen?
Also ich erwarte einen höheren Individualitätsgrad, eine auch Erwartung bei den Besuchern, dass individueller im Speiseangebot reagiert wird. Das heißt, die Saisonalität wird mehr und mehr eine Rolle spielen im Sinne von auch, was ist jetzt auch möglich, was wird jetzt angebaut und wie kann ich dann im jetzigen Zeitpunkt dann auch die Bedürfnisse des Gastes, des Besuchers dann gut bedienen. Ich glaube auch, dass Dinge wie Portionsgrößen sich verändern werden und individueller gestaltet werden müssen. Ich glaube auch, dass gepflegte Getränkebegleitung auch alkoholfrei stattfinden wird. Das ist auch ein Trend, der beobachtbar ist. Und in Summe ist es damit sozusagen die Fähigkeit, mit dieser Individualisierungsentwicklung umzugehen, also mit Individualität umzugehen. Das wird sozusagen die Challenge sein, die dann auch bei uns in der Gastronomie zu berücksichtigen sein wird. Es braucht viel Flexibilität oder viel individuelle Könnerschaft, je nach Höhenlage, unterschiedlicher Umgang mit dem zur Verfügung stehenden auch Lebensmittel und Ressourcen. Und das führt dann zu diesem hohen Grad an Individualität. Also die Leibspeise Vorarlbergs wird sozusagen individuell sein.
Und was muss sich Vorarlberg unbedingt bewahren, egal wie sich alles andere verändert?
Ich glaube, Renate hat diese Hinweise schon gegeben, oder? Also wenn wir lernen können, wie wir in der Lage waren, bei sich veränderten Rahmenbedingungen auch Ernährung sicherzustellen und aus Rohprodukten Nahrung, nahrhafte auch Speisen zu entwickeln, diese Könnerschaft beizubehalten, ist die Grundvoraussetzung, dass wir auch mit diesen hohen Individualisierungsanforderungen Antworten finden werden. Also hohes Verständnis für diese Entwicklungen, die da waren, die Könnerschaft damit umzugehen, mit dem, was jeweils in der jeweiligen Phase an Produkten da war und das weiterzuführen dann auf die neuen Herausforderungen. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung. Und das sollten wir, glaube ich, auch als unser Asset auch verstehen.
Kann ich nur zustimmen, ja. Und da liegt schon in der Tradition die Sorgfalt und die Kenntnis im Umgang mit Bären, Lebensmitteln. Da in dieser Haltung, wenn ich denke, was wir hier in Vorarlberg im Handwerk, in der Handwerkskultur, eben auch aus der Baukultur, aus dem baukulturellen Erbe mitgenommen haben, dann sind es nicht die Werkzeuge, die man noch mit dem Hobel da ans Holz gehen, sondern es sind die Haltungen, etwas so gut als möglich zu machen. Das sind Qualitätsprinzipien, das sind Arbeitshaltungen. Wenn wir uns an das halten, etwas nicht nur, ja, sagen wir mal, für die Vernissage zu machen oder für die Front, sondern auch da, wo man nicht gleich hinschaut, ja, die Details, da liegt etwas, was Vorarlberg kann.
Man kann doch anders sagen, nicht an der Oberfläche, sondern bis hin ins Innere der Seele.
Wunderbar.
Liebe Renate, lieber Christian, vielen Dank für das Gespräch. Richtig spannend, hat richtig Lust gemacht und ich freue mich auf die nächste Reise nach Vorarlberg, auf die Gastfreundschaft, die Kulinarik und ich freue mich natürlich auf die wunderbare Natur. Schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Vielen, vielen Dank.
Danke.
Dankeschön.
Das war's für heute von Food Fact. Heute ging's um Herkunft, Region und die Frage, warum wir für gutes Essen überhaupt verreisen. Nächstes Mal bleiben wir beim Thema Region, drehen den Spieß aber um. Denn regional steht heute fast auf jeder Packung im Supermarkt. Nur, was heißt denn das eigentlich? 30 Kilometer? Ist regional ein Bundesland, das ganze Land? Ich spreche darüber mit Bettina Röttig, die gerade den Regionalstar 2026 organisiert hat, und Vanessa Schmelcher, die bei Kaufland den Einkauf Regionalität verantwortet. Wenn ihr wissen wollt, was hinter dem meistbenutzten Wort im Supermarkt steckt, abonniert uns, dann seid ihr automatisch dabei. Baba und Servus bis zum nächsten Mal.